kam Mitternacht zurück und auf der Rückreise habe ich mein Tablet im ICE liegen lassen. Mitsamt der Predigt, aber vor allen Dingen, ganze Zeug ist weg. Ne? Aber, mal ganz abgesehen davon, dass die Technik weg ist, ist sowas ja gar nicht ganz so schlimm. Denn ich habe meine Daten in der Cloud gesichert. Und die Spezialisten unter uns, die Technikfreunde, die wissen, was eine Cloud ist. Ne? Cloud ist das englische Wort für Wolken oder für Himmel. Und es gibt ja so eine unsichtbare Menge von Daten, die schwirrt um uns rum. Und wenn ich mit dem Tablet arbeite oder auch mit meinem anderen PC, dann sichere ich meine Daten sicherheitshalber immer in der Cloud, in der Wolke oder im Himmel oder wie auch immer. Und jetzt war zwar mein Tablet weg, aber meine Predigt nicht. Denn dann bin ich einfach sozusagen mit meinem anderen Computer in die Cloud gegangen und habe mir meine Predigt wieder rausgeholt. Zumindest das, was da schon fertig war. Und dann, als ich so über den Text von heute Morgen nachdachte, dachte ich, aha, das hat vielleicht sogar auch was mit der Predigt zu tun oder mit dem Thema zu tun. Es gibt für unser Leben eine Sicherung in der Cloud, in den Wolken, im Himmel. Und im Grunde geht es darum, in diesem Text, wir, die wir hier so physikalisch sichtbar leben, wir sind umgeben nicht nur von einem riesen Datenmeer, von einer Menge von Daten, die irgendwo da auf irgendwelchen Servern in den Wolken hängen, sondern wir sind umgeben von einer nicht sichtbaren Wirklichkeit, die jetzt schon in unser Leben hineinstrahlt. Wir sind umgeben von einer Wirklichkeit, auf die Johannes uns mit seiner Offenbarung aufmerksam macht oder auf die Gott uns durch Johannes aufmerksam macht. Die Offenbarung ist entstanden in einer Zeit, da war so, wir würden heute sagen, vielleicht eine Generation vorbei, seitdem Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Johannes war jemand, der mit Jesus selber unterwegs war, der ihn persönlich kannte, ihn erlebt hat. Und der jetzt in der Zeit, als er diese Offenbarung schreibt, schon ziemlich alt ist, in der Verbannung lebt. Man hat ihn auf eine einsame Insel transportiert, damit er nicht mehr so viele Leute infizieren kann mit dieser Botschaft von Jesus. Und da sitzt er jetzt und da begegnet ihm Gott auf eine außergewöhnliche Art und Weise und lässt ihn einen Blick in die Zukunft tun. In einer Situation, in der die ersten Christen wirklich hinreichend frustriert waren und hinreichend genug Probleme und Auseinandersetzungen hatten. Die Gemeinde war schnell gewachsen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden war. Die Juden hatten ihn abgelehnt, viele Griechen haben viele Nichtjuden haben eine Beziehung zu Jesus gefunden. Und so in der Mittelmeerregion, in der damals bekannten Welt, waren eine ganze Reihe christlicher Gemeinden entstanden. Und diese christlichen Gemeinden und die Christen in diesen Gemeinden hatten jetzt genug Stress. Von außen und von innen. Das findet sich hier in der Offenbarung, das findet sich aber auch in den Briefen von Paulus und auch von Johannes und Petrus. Es gab die Probleme von innen. Es gab die Sache mit den Irrlehren, da gab es Leute, die sagten, naja gut, Jesus ist vielleicht auferstanden, aber wie das mit uns mal ist, das weiß man ja nicht genau. Es gab Leute, die sagten, das mit den Gesetzen, das darf man nicht so eng nehmen, man kann ruhig mal so ein bisschen locker leben und mal so tun, was wirklich Spaß macht, warum denn nur beten. Es gab eine ganze Masse von Irrlehren und die Christen waren sich nicht mehr sicher, was gilt denn jetzt, was ist denn richtig und was ist denn falsch? Probleme von innen. Und dann gab es Probleme von außen. Weil die Christen waren jetzt nicht gerade Leute, wo die anderen sagten, ach, ist es toll, dass ihr hier seid. Sondern es gab genug, wie wir heute sagen würden, aufs Fell. Menschen sind für ihren Glauben gestorben. Menschen haben für ihren Glauben schwere Nachteile hinnehmen müssen. Von innen die Frage, was gilt, worauf kann ich mich wirklich verlassen? Von außen Druck. Christsein war nicht anerkannt, sondern konnte einen Kopf und Kragen kosten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hatte diese erste Gemeinde ja auch noch viel frischer in Erinnerung, als wir das vielleicht heute haben, dass Jesus Christus gesagt hat, so wie ihr mich jetzt in den Himmel auffahren seht, an dem Punkt, wo er sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, so werdet ihr mich wiederkommen sehen. Und dann saßen die Christen da und sagten, ja, wo bleibt er denn? Jetzt ist es schon so unangenehm, unsere Lebenssituation. Es gibt so viele Probleme und es gibt so wenig Leute, die das mit Jesus noch ernst nehmen. Er könnte doch jetzt wiederkommen. Das wäre doch genau der richtige Moment. Wo bleibt er denn? Wo ist er denn? Und in diese Situation hinein hat Johannes eine Offenbarung. Und am Anfang dieser Offenbarung, wer sie liest, da stehen diese Sendschreiben an 7 Gemeinden der damaligen Zeit, wo sich diese Probleme drin widerspiegeln, äußerer Druck, innere Unsicherheit, was ist richtig, was ist falsch. Und dann öffnet sich sozusagen vor Johannes der Vorhang und er blickt in eine nicht sichtbare, für uns nicht sichtbare Welt, in eine Wirklichkeit, die uns umgibt, aber die wir jetzt nicht sehen können. Und das ist vielleicht so ein erster wichtiger Hinweis so für uns grundsätzlich. Wenn die Bibel von Himmel redet, dann redet sie nicht von irgendeiner Wirklichkeit, die so da oben hinter den Wolken ist oder irgendwo so 100 Lichtjahre weiter von uns weg. Ne? Also wenn man jetzt so ganz weit außerhalb des Universums reisen könnte, dann würde man da irgendwann mal auf Gott treffen. Das ist nicht die christliche Vorstellung von Himmel, sondern die christliche Vorstellung von Himmel ist, dass die für uns unsichtbare Wirklichkeit Gottes uns umschließt. Dass wir da mittendrin stehen, auch wenn wir sie nicht sehen. So wie mit den Daten aus der Cloud, ne, mit diesen ganzen unsichtbaren Funkwellen, die um uns herumfliegen, die da sind, aber die wir nicht sehen können. So ist auch die Wirklichkeit und Gegenwart Gottes eine Wirklichkeit und Gegenwart Gottes, die uns umschließt, die diese Welt auch durchdringt und wir sehen sie nicht. Aber Gott ist da. Und Johannes bekommt sozusagen diesen Vorhang zur Seite geschoben und er sieht Gott, Kapitel 4. Er sieht ihn als denjenigen, der auf seinem Thron sitzt und herrscht. Der Thron war halt damals der Platz, wo ein Herrscher saß. Er hat die Macht, er hat alles in seiner Hand. Und vor ihm steht die Schöpfung und vor ihm stehen Vertreter sozusagen des Alten und des Neuen Testamentes, Kapitel 4. Und dann stellt sich ja neu die Frage, wenn das so ist, wenn Gott im Himmel, in dieser unsichtbaren Wirklichkeit wirklich da ist und wenn er alles in seiner Hand hat, ja warum um alles in der Welt, warum greift er denn nicht ein? Warum macht er denn nichts? Warum ändert sich nichts in unserer Situation hier, sagten die Christen damals ganz zu Recht und sagt vielleicht auch der ein oder andere von uns. Und jetzt kommt Kapitel 5, was unser Kapitel heute ist für die Predigt. Und das möchte ich uns vorlesen. Und einige von uns kennen die, viele von uns kennen die Offenbarung. Johannes spricht in Bildern seiner Zeit damals. Und er spricht auch ein bisschen verschlüsselt. Die Offenbarung war eine Art Geheimschrift, die sollte von Christen verstanden werden und die anderen sollten nur Bano verstehen. Deshalb verwendet er zum Beispiel viele Begriffe aus dem Alten Testament, wo er wusste, meine Leute kennen die anderen kennen die nicht. Kapitel 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, geschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig gefunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel auf dem Thron, um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Preis und Kraft und Ruhm und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Preis und Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Soweit das 5. Kapitel. Und jetzt müssen wir uns heute so ein bisschen in diese Bilder hineinfinden, weil das sind so vielleicht nicht Bilder aus unserer Zeit. Die wenigsten von unseren Kindern haben schon mal, ich glaube, ich weiß nicht, hat einer von uns schon mal ein geschlachtetes Lamm gesehen? Sowas, ich denke mal, wer früher in der Landwirtschaft lebte, der kennt das, ne, der hat das gesehen. Aber für uns ist das was, da müssen wir uns zunächst mal reindenken. Also fangen wir mal an, so diese Bilder für uns zu erklären, also uns da reinzudenken. Zunächst mal, da sitzt Gott auf seinem Thron und in seiner rechten Hand ist eine versiegelte Schriftrolle, ein Dokument, Papyrus wahrscheinlich, von außen und innen beschrieben, versiegelt mit 7 Wachssiegeln, die nicht aufgebrochen sind. Gott streckt seine rechte Hand aus. Und das war damals für die Leute klar, die rechte Hand des Herrschers ist die Hand, mit der er handelt. Die rechte Hand Gottes symbolisiert Gottes Kraft und Macht. Und in dieser rechten Hand hält er diese Schrift, das hört sich, was hier beschrieben wird, an wie ein Vertrag oder wie ein Dokument. Und er hält es fest und er will es jemand geben und niemand ist würdig, das entgegenzunehmen. Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn Gottes rechte Hand blockiert ist. Er will was tun, er hat dieses Dokument in seiner Hand, aber er tut nichts, er wartet auf denjenigen, der würdig ist, dieses Testament, diesen Vertrag entgegenzunehmen. Und dann ist es hier ein sehr emotionaler Text. Johannes, der dieses Bild sieht, der weint, als er das sieht, als er diese Sequenz sieht, als er diesen Moment sieht. Und er sagt, er weint, weil er das so empfindet. Ne? Gott handelt nicht, er wartet. Er wartet auf jemand, dem er sozusagen die nächste Aktion in die Hand drücken kann. Und dann ändert sich die Perspektive, ändert sich der Blick weg von dem, der auf dem Thron sitzt, hin zu jemand anders. Jemand anders, der in der Mitte dieser Szene auftaucht und der in 2 gegensätzlichen Bildern beschrieben wird. Der Löwe aus dem Stamm Davids und das Lamm, das geschlachtet war. Der Löwe aus dem Stamm Davids, eine Verheißung im Grunde aus dem Alten Testament an eine Völkergruppe innerhalb von Israel, die Jakob diesem Juda und seinen Nachfolgern gegeben hat, den er gesagt hat, ihr, deine Nachfolgen, werden für Ewigkeit herrschen. Aus dir wird dieser Löwe hervorgehen, der die ganze Welt regieren wird. Der Löwe aus dem Stamm Davids, die Wurzel aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, ein anderes Bild aus dem Alten Testament, der steht in der Mitte und er ist würdig aufzutun, diesen Vertrag zu öffnen. Jesus ist derjenige, der diese Welt beherrschen wird. Und Jesus, der uns hier vorgestellt wird, ist zugleich das Lamm, das geschlachtet ist. Wenn man das Bild nimmt, ne, dann ist das so, dass ein Lamm da steht und man sieht noch, dem ist die Kehle durchgeschnitten. Da ist noch das Blut zu sehen, das aus dieser Kehle vielleicht heraustropft. Es ist ein Bild. Man kann sich das nicht eins zu eins vorstellen. Aber das ist das, was Johannes uns sagen möchte. Der Herr dieser Welt, das ist derjenige, der das Lamm ist, der auf dieser Erde gelebt hat, der für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, der sich nicht gewehrt hat und dem sozusagen für uns die Kehle durchgeschnitten worden ist. Das ist der, der heute herrscht und der die Zukunft dieser Welt in seine Hand nehmen wird. Jesus ist zugleich der allmächtige Herr dieser Welt und derjenige, der sich ganz klein, ganz arm gemacht hat und der für uns gestorben ist, stellvertretend für uns gestorben ist. Der ist es, der dieses Schriftstück aus der Hand Gottes entgegennehmen wird. Und dann muss man wissen, bei diesem Schriftstück, bei dieser Schriftrolle, bei dem Entgegennehmen dieses Schriftstückes und dem Öffnen der Siegel, dieser 7 Siegel, da geht es nicht nur darum zu lesen, was in diesem Schriftstück steht, sozusagen zu lesen, was in der Zukunft passiert, und um in dem Bild der Offenbarung zu bleiben, sondern einen Vertrag zu öffnen, hieß zugleich, diesen Vertrag in Kraft zu setzen, die darin beschriebene Aktion sozusagen zu starten, ihn gültig zu machen, ihn zum Leben zu erwecken. Und darum geht es dann später in der Offenbarung. Jedes Mal, wenn Jesus ein Siegel öffnet, wenn das Lamm ein Siegel öffnet, passiert etwas auf dieser Erde. Geht es der Zukunft Gottes ein gutes Stück näher. Jesus ist also derjenige, der diese Schriftrolle entgegennimmt und nicht nur derjenige, der sie entgegennimmt, sondern er ist derjenige, der die Zukunft Gottes sozusagen Stück für Stück in Aktion setzt. Wo kommen wir in dieser Geschichte vor? Okay, das ist die unsichtbare Wirklichkeit Gottes, die Johannes hier beschreibt. Aber was zunächst mal hat das mit uns zu tun, wenn wir das nicht sehen können, wenn wir das nicht hören können, wenn wir das nicht spüren können? Die Offenbarung ist ein Buch in der Bibel, in dem wir tatsächlich vorkommen. Zum einen redet Johannes davon, sieht Johannes, dass der, der auf dem Thron sitzt und würdig ist, die Zukunft in seine Hand zu nehmen, dass der derjenige ist, der uns mit seinem Blut erkauft hat. Vers 9. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie zu Königen und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. In diesem Vers 9 kommen wir vor. Wir gehören zu allen Völkern und allen Welten und Sprachen und Nationen. Damals aus der Perspektive von Johannes, aus der Mittelmeerperspektive, aus der Perspektive eines Juden, ja, waren wir tiefste Heiden, ne? Irgendwelche Germanen, die irgendwie super weit weg eine völlig fremde Sprache sprechen. Wir sind für den Johannes ein großes Wunder, dass uns das Evangelium erreicht hat, dass wir mit unserer Sprache das verstehen konnten, was Jesus damals gesagt hat und dass wir sozusagen die Nachfolge Israels antreten, dass wir Könige und Priester für Jesus Christus werden. An dieser Stelle kommen wir vor. Jesus Christus hat uns erkauft. Und wir kommen an einer zweiten Stelle vor. Hier steht, sie werden herrschen auf Erden. Und das können wir übersetzen, wir werden herrschen auf Erden. Gott wird uns in der Zukunft eine ganz neue Verantwortung für seine Schöpfung geben. Und in der ganzen Offenbarung, da sieht Johannes Dinge, manchmal so auch in Zeitsprüngen. Er sieht große Zeitabschnitte sozusagen parallel oder so in konzentrischen Kreisen. Und das wird zum Beispiel in Vers 13 deutlich, wo steht, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem auf dem Thron sitzt, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis. Die ganze Welt lobt Gott, alle Menschen loben Gott. Und da, als Johannes das sieht, da sieht er uns auch. Dazu werden wir auch gehören, zu den Menschen, die Jesus, die Gott loben. Denn Jesus hat uns mit seinem Blut für ihn erkauft. Soweit diese Geschichte, soweit dieser Blick in die Offenbarung. Und dann nochmal ein bisschen zugespitzt die Frage, was nützt uns denn heute dieser Blick, den Johannes in die Zukunft tut? Ist das so eine Art christlicher Science-Fiction? So eine Zukunftsvorstellung, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt, prickelt das und ist das so ein bisschen irgendwie so eine Art Nervenkitzel und ist einfach mal so ein schönes Aus vom Alltag, sich so ein Science-Fiction reinzutun? Ist das so? Es ist mehr. Ich hoffe, ihr verzeiht mir einen ganz kurzen Ausflug in die Politik, weil als Johannes damals die Offenbarung sagte, da waren die politischen Verhältnisse chaotisch. Wir kennen aus dem Geschichtsunterricht so ein bisschen die römischen Herrscher, die Kaiser, die sich abgewechselt haben, sich gegenseitig bekriegt haben, die ganze Welt unterworfen haben. Es gab viele Unterherrscher, Könige, es gab Korruption, es gab ein riesiges Durcheinander und irgendwie hielt das Römische Reich dann doch noch eine Zeit. Und ich dachte so, diese Situation, die der Johannes damals hatte, dass es politisch drunter und drüber geht, die erleben wir ein gutes Stück auch. Wir hatten mal so eine Zeit, wo wir dachten, ach, die Welt wird immer besser, immer demokratischer, immer menschlicher. Und ich glaube, im Moment haben wir eine Zeit, wo wir denken, alle spinnen. Die Amis spinnen, wie können die so einen Präsident wählen? Die Briten spinnen, wie können die Europäische Union verlassen? Die Ungarn spinnen, wie können die so viel Unfreiheit zulassen? Die Russen spinnen sowieso mit ihrem Putin. Und es wird nicht mehr Freiheit, sondern es wird weniger. Und es wird nicht mehr Sicherheit, sondern es wird weniger. Und es wird nicht mehr Berechenbarkeit der Zukunft, sondern es wird weniger. Wir leben nicht in einer Welt, die irgendwie erkennbar auf eine glorreiche Zukunft zugeht, sondern wir leben in einer Welt mit vielen großen offenen Fragezeichen. Und wir stehen da mittendrin. Mit uns passiert was. Wir sind viel zu klein. Wir können die Ereignisse nicht bestimmen. Keiner von uns geht zu Putin und sagt ihm, dass er mal endlich ehrlich sein soll. Keiner von uns geht zu Trump und sagt ihm genau dasselbe. Sei mal endlich ehrlich. Wir sind viel zu weit weg von diesen Ereignissen. Und wir werden regiert, wir werden bestimmt. Mit uns passiert was. Uns fragt doch gar keiner danach, was wir gerne hätten. sondern wir sind im Grunde kleine Rädchen in einem großen Getriebe. So, was heißt das denn für uns, was wir hier gelesen haben? Es heißt, dass wir nicht kleine Rädchen in einem großen Getriebe sind, sondern es heißt, dass wir mit dem Herrn und Schöpfer dieser Welt verbunden sind. Und da möchte ich uns einfach noch einen Vers aus diesem Bild hier vorstellen, als es darum geht, wer Jesus Christus ist, als er beschrieben wird, der Herr, der in der Mitte steht und der die Zukunft in seine Hand nimmt, da lesen wir von diesem Lamm. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Es hatte 7 Hörner, das ist ein Bild für die Macht, die Jesus Christus hat, die unendliche Macht, nichts kann sich ihm widersetzen, nichts kann sich gegen ihn stellen. Und die 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes in alle Lande gesandt. Der Geist Gottes, der mitten unter uns lebt, der verbindet uns mit dem unsichtbaren, für uns unsichtbaren Herrn. Jesus Christus lebt durch seinen Geist in uns. Wir sind durch den Geist Gottes mit Jesus Christus verbunden. Der Herr, den wir nicht sehen, der hat trotzdem in unserem Leben Einzug gehalten. Und jetzt gehen wir nochmal ins Detail dieser Geschichte und in die Bedeutung dieser Geschichte für uns. Das Erste ist, es gibt für uns so eine Art himmlisches Backup. Es gibt eine Cloud. Wie mein Computer durch das Internet, durch unsichtbare Datenströme mit dem Server in der Cloud verbunden ist, so sind wir durch den Geist Gottes verbunden mit Jesus Christus. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist nicht unendlich weit von uns entfernt, sondern sie ist Teil unserer Existenz heute schon. Wir sprechen mit dem Herrn dieser Welt, mit dem Herrn, der sichtbar kommen wird, der diese Welt in seiner Hand hält. Das Erste, wir sind verbunden mit dem unsichtbaren Gott. Das Zweite, Jesus Christus ist durch Leiden in die Herrlichkeit Gottes gegangen und er ist darin auch unser Vorbild. Jesus Christus hat den Tod erlitten, er hat sich anspucken lassen, er hat sich schlagen und martern lassen und hat sein Leben auf dieser Erde scheinbar hilflos ausgehaucht und ist nach dem Tod auferstanden. Und dieses Leiden von Jesus ist zum Vorbild auch für viele Christen geworden, weil wir sind ja auch nicht die Typen, die das Leben fest in ihrer Hand hätten. Wir strotzen nicht vor Macht und Überlegenheit, sondern wir sind eher Jesus ähnlich in seiner Situation von Hilflosigkeit. Aber für uns, sagt die Bibel, gilt genau dasselbe. Wie Jesus Christus scheinbar hilflos starb, so werden wir mit ihm vielleicht auch scheinbar hilflos sterben. Aber die Auferstehung ist uns sicher und die Zukunft Gottes ist uns sicher, weil Jesus sie für uns sicherstellt. Durch Leiden zur Herrlichkeit, das ist das Versprechen Gottes an uns. Er verspricht uns nicht, dass wir in diesem Leben vor Macht und Selbstsicherheit strotzen werden, dass wir alles in der Hand haben und dass uns nichts passiert. Aber er verspricht uns, dass eine Zukunft an seiner Seite, eine ewige Zukunft für uns sicher ist, dass uns die niemand nehmen kann. Und das ist das, was christlichen Glauben ausmacht. Wir sind durch den Geist Gottes mit der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes verbunden. Die Zukunft an Gottes Seite ist uns sicher, auch wenn wir in diesem Leben manchmal hilflos sind und die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns gerne wünschen. Ein dritter Punkt, weil wir durch den Geist Gottes mit Jesus Christus verbunden sind, handelt Gott heute schon zeichenhaft in unserem Leben. So ein kleines Stück der Gegenwart Gottes erleben wir doch schon heute in uns. Das erleben wir da, wenn der Geist Gottes uns verändert, wenn Gott an unserem Charakter arbeitet, wenn er uns zu neuen Menschen macht, wenn wir erfahren, dass sich Eigenschaften in unserer Persönlichkeit verändern, wenn wir erfahren, dass Gott uns festhält, auch in Momenten des Zweifels, wo wir ihn loslassen würden, wenn wir erfahren, dass er an unserer Seite ist und wenn wir vielleicht auch in einzelnen Situationen erfahren, dass er uns bewahrt, dass er uns vor Unfällen schützt, dass er uns in Krankheiten heilt, dass er uns hilft und an der Seite steht. Gottes zeichenhaftes Handeln in unserem Leben heute ist ein Hinweis darauf, dass er kommen wird und dass diese Welt einmal ganz ihm gehören wird. Wir sind durch den Geist Gottes mit der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes verbunden. Gott verheißt uns, verspricht uns eine Zukunft auch an seiner Seite, auch wenn wir heute nicht alles in unserer Hand haben. Gott handelt zeichenhaft in unserem Leben und lässt uns schon heute zeichenhaft erkennen, dass er der Herr ist. Und das Vierte, und das wird in diesem Text auch ganz deutlich, Gott sammelt weltweit seine Leute ein. Und das ist eine Realität, von der wir heute auch ein Teil sind. Jesus sagt, Gottes Nichthandeln hier ist nicht Gottes Tatenlosigkeit. Gott lässt nicht einfach nur das Böse gewähren, sondern das, was Gott tut, ist, was er aktiv tut, ist, er sammelt weltweit seine Leute ein. Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeit mit viel politischer Unsicherheit, ist eine Zeit, von der manche vielleicht sich auch wünschen würden, ich denke mal so Christen in Arabien, Christen in Nordkorea, Christen in manchen Ländern Afrikas, die würden sich wünschen, dass Jesus möglichst heute wiederkommt, damit ihre Verfolgung, ihr Leid, damit das ein Ende hat. Aber Gott sagt, ich lasse das laufen, diese Welt läuft, weil ich immer noch weltweit meine Leute einsammle, weil diese große Truppe von Menschen, die mal vor mir stehen wird, die mich anbeten und loben wird, diese große Gruppe von Menschen, mit der ich die Ewigkeit verbringen will, mit der ich untrennbar auf alle Zeiten zusammen sein will, diese große Gruppe von Menschen ist noch nicht vollständig. Es sind noch nicht alle dabei, es fehlen noch welche. Und deshalb läuft die Geschichte dieser Welt noch ein Stück so weiter, wie sie läuft. Und hier sehen wir diese Parallelität von Ereignissen. Gott wird die Welt nicht ewig dem Chaos überlassen. Und Jesus Christus verspricht uns, ich komme sichtbar zurück. Und die Geschichte dieser Welt läuft nicht gegen die Wand. Die wird nicht von irgendwelchen Herrschern und Cäsaren bestimmt. Und Gott sagt, ich mache jetzt schon meine Geschichte. Ich handle jetzt, weil ich meine Leute sammle, weil ich meine Leute zu mir ziehe. Und davon sind wir ein Teil. Was bleibt, wenn wir die Offenbarung 5 lesen, denke ich, kann ein großes Stück Geborgenheit sein. Gott wird vielleicht durch uns nicht die politischen Ereignisse in dieser Zeit verändern. Wäre schön, wenn Gott ein paar mehr Christen in die Politik schicken würde und vielleicht auch so einer SPD oder so einer CDU ein paar gute Impulse geben würde durch engagierte Christen. Vielleicht verändert Gott durch uns nicht gerade die politische Weltgeschichte, aber durch uns ruft er Leute zu sich. Wir sind ein Teil dabei, andere aufmerksam zu machen auf diesen Herrn, der uns unsichtbar umgibt, der vor 2000 Jahren sichtbar unter uns gelebt hat und der heute als der unsichtbare, aber wirkliche und mit uns verbundene Herr an seiner Seite steht. Und wir dürfen wissen, dass unsere Geschichte nicht von Merkel bestimmt wird, nicht von Putin und nicht von Trump, sondern dass unsere Geschichte in der Hand von Jesus steht, dass unser Leben hier auf dieser Erde kein Ende findet, sondern dass das Beste noch auf uns wartet. Auch das verspricht uns die Offenbarung. Amen.
Um das Bild hier nochmal aufzugreifen, sie lechzt nach Ewigkeit, nach Gott. Vielleicht ist es gut, dazu auch mal